Isabel hat einen neuen Traum. Ciao Deutschland, ab nach Barcelona. Sie muss aber erstmal ein bisschen cool bleiben, denn sie weiß auch, Entscheidungen trifft sie gerne aus dem Bauch heraus.
Wenn man das über sich weiß, dann muss man natürlich auch so ein bisschen gegenregulieren, dass man sagt, okay, ist das vernünftig oder denke ich darüber nochmal nach?
Genau das hat sie gemacht und dann auch irgendwann angefangen, in ihren liebsten Kiezorten nach Wohnungen zu suchen und hat dann zum Beispiel auch Zettel aufgehangen.
Das Vertrauen darauf, dass sich Möglichkeiten ergeben werden für eine gute Entscheidung, dieses Vertrauen hat mich am weitesten gebracht.
Entscheidungen treffen kann so eine emotionale Kiste sein. Oder seid ihr eher rational unterwegs?
Facts und Feelings.
Hi, ich bin Charlene Rogal. Wir gucken in jeder Folge auf ein Thema, das uns emotional beschäftigt. Wir schauen auch auf die Faktenseite und suchen nach Ursachen. Heute gucken wir auf den Prozess der Entscheidungsfindung. Was ist dran am Phänomen Bauch- und Kopfentscheidung? Welche Schritte können wir gehen, um eine Entscheidung zu treffen? Und wie gehen wir mit Entscheidungen um, die nicht so gut ausgegangen sind?
Bei einer Entscheidung spielt für mich viel das Gefühl mit, ob ich mich mit der Entscheidung gut fühle, ob sich das richtig anfühlt, weil ich fest davon überzeugt bin, nur wenn man sich für etwas entscheidet, das sich gut anfühlt, dann kann das auch langfristig gesund sein. Und selbst wenn dann rational alle Punkte vernünftig quasi abgehakt worden sind, bringt dir diese Entscheidung nichts, wenn die nicht auch ein gutes Bauchgefühl mitbringt.
Isabel hat eigentlich gar nicht so ein Problem, sich zu entscheiden. Sie entscheidet sich gern. In den letzten Jahren hat sie aber die ganz großen Klopper rausgehauen und große Lebensentscheidungen nochmal hinterfragt. Mit 18 hatte sie sich eigentlich für ein Jurastudium entschieden. Eigentlich.
Ich habe mich für mein Jurastudium damals entschieden, weil mir das wichtig war, dass es eine Tätigkeit sein wird, in der man auch Verantwortung übernehmen wird und interaktiv ist. Also ich habe mir das damals sehr beratend vorgestellt und das war mir dann wichtig.
Du hast dich ja dann dafür entschieden, wirklich nochmal zu wechseln, die Branche. Wie bist du denn daran gegangen?
Das war tatsächlich keine impulsartige Entscheidung. Also das war eine sehr lange Entscheidung, in der ich auch sehr mit mir gehadert habe. Das heißt, vor- und zurückgegangen bin, weil wenn man natürlich so lange studiert, dann ist es, glaube ich, normal, dass man irgendwie nur diesen einen Weg für sich sieht und ganz schwierig sich eine andere Option vorstellen kann. Objektiv betrachtet ist es natürlich möglich. Subjektiv fühlt sich das wie so ein Riesenberg an, wo man gar nicht weiß, wo man anfangen soll.
Und ja, Jura an sich ist ja schon eine Entscheidung.
Ja. Jura an sich ist schon ein großer Berg, das stimmt. Dann war es aber so, dass ich halt immer wieder dieses Gefühl mit mir rumgetragen habe, dass sich dieser Weg nicht mehr richtig für mich anfühlt. Und da habe ich eben auch vernünftig quasi probiert, ein bisschen gegenzuarbeiten, habe mir in der juristischen Welt verschiedene Sachen wieder angeschaut, verschiedene so Studentenjobs übernommen, um verschiedene Perspektiven zu bekommen. Aber das Gefühl ist geblieben und darüber hinaus, wenn ich andere Leute, junge Unternehmer gesehen habe, die mit Leidenschaft bei ihrer Arbeit dabei waren, dann hat mich das so inspiriert, dass ich dachte, es muss da auf jeden Fall noch mehr geben und ich mir einen Weg für mich selbst suchen wollte, mir das möglich zu machen.
Und du bist ja dann tatsächlich von Deutschland nach Spanien, nach Barcelona. War das parallel oder wie lief diese große Entscheidung nochmal ab?
Das war tatsächlich parallel und das auch eher in kleinen Schritten. Ich war im letzten Sommer in Barcelona für 6 Wochen und habe da auf einen Hund aufgepasst. Darüber hatte ich die Unterkunft dann gratis und konnte mir die Stadt schon mal anschauen, die Sprache, die Kultur. Und da habe ich mich nicht nur in die Stadt, sondern in diese gesamte Möglichkeit verliebt. Ich war schon immer gut mit Sprachen, habe während der Schule Französisch gelernt, Spanisch konnte ich damals noch gar nicht. Und mir haben diese Möglichkeiten so zugesagt. Ich habe mich da mehr ich selbst gefühlt, also auch gefühlstechnisch war da viel im Spiel. Ich habe die neuen Möglichkeiten für mich gesehen, die neue Sprache zu lernen. Auch vor Ort sind die Leute oder es ist eine sehr lebendige Stadt, die offen für neue Ideen, Unternehmertum etc. ist. Deswegen habe ich mich da sehr gut aufgefühlt und auch so gefühlt, dass ich da diesen neuen Weg eben gehen kann, was davor für mich wie so ein riesiger Steinweg oder Berge oder ich weiß nicht was, eher wie so eine verschlossene Tür angefühlt hat, war dann da, dass sich da mehr Türen öffnen und ich die Möglichkeit habe, das, was die ganze Zeit sich so angefühlt hat, als wäre es schlichtweg unmöglich oder mit ganz viel neuer Anstrengung verbunden, mit Leichtigkeit eben dort zu tun. Genau.
Isabel hat es letztendlich einfach gefühlt und dann hat sie es durchgezogen. Neuer Job, sie ist jetzt selbstständig und neue Stadt. Mit diesem Drive, also dann auch wirklich in Aktion zu kommen, beschäftigt sich auch, wir sind ja hier bei Facts und Feelings, die Forschung.
Interessanterweise haben Personen auch die Entscheidungen, die sie mit dem Bauch getroffen haben, eher in die Tat umgesetzt. Also das war auch ein interessantes Ergebnis, dass wir offensichtlich eher das auch wirklich durchziehen, was wir aus dem Bauch heraus entscheiden.
Carina Remmers, ihr habt sie hier gerade gehört, ist Professorin für klinische Psychologie und Psychotherapie an der Health and Medical University Potsdam. Sie und ihr Team haben eine Studie durchgeführt, wo es um die Intuition, also quasi das Bauchgefühl bei Entscheidungen geht.
Was wir auf jeden Fall auch vermuten, das legen die Ergebnisse auch so ein bisschen nahe, ist, dass intuitive Entscheidungen eher mit dem zusammenpassen, was wir eben mögen, was wir kennen, also was sozusagen passt eher zu unseren Präferenzen, weil es eben auf Erfahrung beruht. Wir können aber nicht daraus schließen, dass das auch die besseren Entscheidungen sind, weil vielleicht greifen wir auf Erfahrungen zurück, die eigentlich gar nicht so gut sind oder machen immer wieder denselben Fehler bei unseren Entscheidungen. Also über die Güte der Entscheidung können wir gar nicht viel sagen aus dieser Studie, sondern einfach erstmal, dass die Stimmung besser ist.
Okay, also nochmal kleine Zusammenfassung. Bei der Studie wurde weniger auf die Qualität der Entscheidungen geguckt, sondern auf die Gefühlsebene nach der Entscheidung. Carina Remmers hat auch betont, es gibt zu Entscheidungstypen jetzt keine gesicherten Ergebnisse, aber es gibt schon eine Tendenz in unterschiedlichen Lebensbereichen, entscheiden wir uns dann eher nach Bauch oder nach Kopf.
Insgesamt haben wir in unserer Studie gefunden, dass es eher auf die Lebensbereiche auch ankommt. Also unsere Probanden in der Studie, in dem Paper, was wir da veröffentlicht haben, haben eben gesagt, dass sie in bestimmten Lebensbereichen eher intuitiv entscheiden, also zum Beispiel was Freizeit betrifft, Partnerschaft, Freundschaften, Familie. In anderen Lebensbereichen sie aber eher genauer nachdenken wollen, zum Beispiel bei Konsumfragen, bei Fragen, die die Arbeit betrifft. Das wären klassische Entscheidungen, die mit einer höheren Präferenz mit dem Kopf entschieden werden wollen.
Ich schätze mal, das könnt ihr auch so bestätigen. Manchmal, da grübelt man ewig nach, verkopft Entscheidungen total und an anderen Tagen, da gibt es so ein ganz starkes Bauchgefühl. Da ist der Kopf völlig egal, meldet sich ab. Und dann heißt es, auf die Entscheidung klarkommen. Mal mehr oder mal weniger easy. Isabel kennt das auch. Sie zweifelt an ihren Entscheidungen in Momenten, wo es ihr generell nicht so prickelnd geht.
Also wenn du eine Entscheidung triffst, die vielleicht gefühlsgetrieben ist oder dir das wichtig ist, dass sich eine Entscheidung auch gut anfühlt, dann ist in den Momenten, in denen es einem vielleicht nicht so gut geht, ob das jetzt tagesabhängig ist, ob das bei Frauen hormonell bedingt ist, dann spielt das natürlich irgendwie auch rein, dass man sich denkt, ja, vielleicht hätte ich eine Entscheidung anders getroffen, dann würde ich mich so nicht fühlen. Das ist natürlich dann so ein bisschen situations- und stimmungsabhängig, aber das sind natürlich dann die Momente, in denen man ins Hadern kommen kann und dann vor allem auch die großen Entscheidungen so ein bisschen existenziell dann quasi sich mal hinterfragt, was natürlich, ich denke, auf der einen Seite ist das gut, weil es dann auch Momente gibt, in denen man sieht, ja, aber ich habe mich dafür aus dem Grund entschieden und das ist immer noch richtig, selbst wenn es vielleicht gerade mal eine schwierigere Phase ist oder sich nicht alles so stimmig anfühlt. Und ja, auf der anderen Seite ist es, glaube ich, ganz menschlich, dass man sich hinterfragt.
Bereust du manchmal deine Entscheidungen auch?
Tatsächlich nicht. Also ich fühle mich vielleicht mal schlecht, weil ich denke, vielleicht hätte ich das anders entscheiden können. Aber ich kann mich tatsächlich nicht an etwas erinnern, was ich wirklich bereut habe, also dass ich aufstehe und mir denke, das bereue ich. Also nicht mal mit diesem Studium, was ich 6 Jahre studiert habe, weil ich sonst ja ein ganz anderer Mensch wäre. Also dann wäre ich auch nicht, wo ich heute wäre, dann wäre ich vielleicht auch nicht umgezogen. Und so blicke ich einfach nicht auf das Leben. Also das kann ich ganz ehrlich sagen, das klingt jetzt wie so ein Kalenderspruch, aber ich kann es mir nicht anders vorstellen teilweise. Natürlich fragt man sich, ja, wenn es anders gelaufen wäre, aber ich finde diese Hätte-Hätte-Fahrradkette, das macht einfach so wenig Sinn, dass ich mir das so auch gar nicht auferlege, so zu denken.
Bei Isabel hört man es ganz deutlich, finde ich, diese Stärke zu Entscheidungen zu stehen. Das ist ein Prozess Und über den haben wir uns mit Sarah Momo unterhalten. Sie ist Entscheidungscoachin und Theologin.
Ich darf mich annehmen und auch meine Entscheidung annehmen. So, es macht ja niemand eine Entscheidung bewusst falsch. Genau das gilt es quasi, sich auch klar zu machen.
Wir wollten von Sarah Momo vor allem Input für die Entscheidungsfindung, dass wir eben selbstbewusst dazu stehen können. Wie kommen wir dahin?
Ich sage immer, eine Frage ist ganz entscheidend. Was möchtest du mit deiner Entscheidung erreichen? Was ist das Ziel der Entscheidung? Mhm. Denn bei den ganzen Tools, es gibt ja ganz viele Tools, Entscheidungsbaum, Pro-Kontra-Listen, Entscheidungsmatrix. Meine Erfahrung ist, dass diese ganzen Tools, weil sie so um die Optionen sich drehen, oft dazu führen, dass das Chaos noch größer wird, als dass es wirklich dazu führt, dass man selbstbewusst und mutig eine Entscheidung trifft.
Ja, das stimmt. Ich habe auch schon von Leuten gehört, die so eine Pro-Kontra-Liste so verwirrt hat und so unter Druck gesetzt hat, dass ich dann auch nicht mehr weiter wusste. Aber das heißt, wie kommt man denn voran?
Genau das passiert oft. Man denkt ganz viel über die Optionen nach und dadurch entsteht so eine Art Tunnelblick. Ne? Man denkt immer, was ist besser, das eine oder das andere? Das spielt man gegeneinander aus. Dann sucht man ganz viele Kriterien in dieser Pro-Kontra-Liste und dann hat man ganz viele Informationen und weiß gar nicht, wohin. Und deswegen sage ich, statt über diese Optionen nachzudenken und die Möglichkeiten, ist es viel wichtiger, sich klarzumachen, wo möchte ich denn mit der Entscheidung hin? Was ist mein Ziel? Was möchte ich erreichen? Also eigentlich weg von den ganzen Optionen, hin zum Ziel. Das ist kein richtiges Tool, aber es ist eine ganz wichtige Frage im Entscheidungsprozess.
Da würde ich gerne einhaken. Was genau meinst du denn mit dem Ziel? Also wie definiert man das? Gerade wenn man so ein bisschen verwirrt ist, ist es ja auch nicht so einfach.
Im Grunde geht es darum, sich erstmal anzuschauen, in welcher Situation bin ich denn jetzt? Also was ist die Ausgangssituation? Ich arbeite mit einer Methode, die nennt sich AZW. Also erst die Ausgangssituation anschauen, wo stehe ich jetzt? Was möchte ich? Was stört mich? Das ist ja auch eine ganz wichtige Sache, sich anzuschauen, warum stehe ich denn überhaupt vor der Entscheidung? Worum geht es hier eigentlich? Und dann im nächsten Schritt wirklich zu gucken, wo möchte ich hin? Also Ist-Situation, Soll-Situation? Was möchte ich erreichen? Und von da aus dann quasi den Weg zu beschreiben. Ich vergleiche das immer gerne mit einem Navi. Wenn wir uns ins Auto setzen und sagen, ich möchte irgendwo in den Norden fahren, dann kommen da ganz viele verschiedene Wege bei raus. Das Navi ist in dem Sinne unser Hirn, ist verwirrt. Es fragt sich, ich habe keine klare Zielvorgabe, ich weiß nicht wohin. Umso klarer das Ziel ist, umso eindeutiger ist dann auch der Weg.
Ich finde das so herausfordernd, weil manchmal ist man ja auch verwirrt, weil es eben so viele Optionen gibt und im Leben ist es ja leider nicht so leicht, dass eine Option total schlecht klingt und eine total gut, dann hätte man ja den Struggle nicht. Wie können wir dahin kommen, mit mehr Selbstvertrauen Entscheidungen zu treffen?
Ich spreche jetzt mal ein Gefühl an, was gerne unter den Tisch gekehrt wird und das ist die Angst. Menschen haben Angst davor, Entscheidungen zu treffen. Menschen haben Angst davor, eine falsche Entscheidung zu treffen. Menschen haben Angst davor, Fehler zu machen, zu versagen. Und mit dieser Angst gilt es, sich auseinanderzusetzen, weil diese Angst hemmt uns, wirklich gute Entscheidungen zu treffen. Die hält uns klein, die hält uns zurück. Und dementsprechend ist es total wichtig, quasi das Selbstbewusstsein zu stärken und auch das Selbstvertrauen zu stärken und zu sagen, hey, ich habe den Mut, ein Risiko einzugehen. Ich habe auch den Mut, mal eine unkonventionelle Entscheidung zu treffen. Und ich achte auf das, was mein Gefühl und was meine Intuition mir sagt, weil das wird leider auch oft vergessen.
Also bist du eine Befürworterin von so einem ersten Impuls folgen?
Ich würde sagen, den Impuls wahrnehmen. Das ist auf jeden Fall schon mal ein wichtiger Schritt. Es braucht sowohl den Kopf und es braucht auch das Gefühl. Und wenn beides im Einklang steht, dann können wir davon ausgehen, dass die Entscheidung sehr gut ist. So, und oft wird entweder nur das eine oder nur das andere wahrgenommen. Und beides spielt rein und hat eine Bedeutung.
Was hilft denn, wenn wir hin und her grübeln und nicht so richtig zu einer Entscheidung kommen? Heute so, morgen so und dann fallen dann wieder drei Argumente ein.
Immer einen Zeitrahmen setzen. Also man kann sich in Entscheidungen komplett verlieren. Gerade bei kleinen Entscheidungen, also ich habe jetzt letzte Woche gerade einen Mülleimer gekauft und ich bin so jemand von den langsamen Denkern, die da eine Wissenschaft draus machen können, habe ich mir einen Timer gestellt, 30 Minuten nicht mehr, weil es geht nicht um nichts. Und auch bei den großen, wichtigen Entscheidungen können wir uns einen Zeitrahmen setzen. Und das macht im Kopf schon was aus, wenn ich mir den Raum gebe, zu sagen, okay, ich möchte jetzt innerhalb von 2 Monaten beispielsweise diese Entscheidung treffen. Dann kann ich mich fragen, was muss ich in dieser Zeit alles klären? Was brauche ich für die Entscheidung? Und dann gilt es wirklich zu sagen, und jetzt habe ich den Mut und treffe eine Entscheidung und lass los. Weil wenn diese Entscheidungen die ganze Zeit im Kopf sind, das kann enorm belastend sein.
Mhm. Nehmen wir jetzt mal an, man hat eine Entscheidung getroffen. Und das war jetzt aber nicht so eine klare Kiste. Wie kann man sich denn davor schützen, dass einen die Entscheidung nicht so belastet?
Ja, zum einen muss man sich natürlich klar machen, hinterher ist man immer schlauer, ne?
Mm.
Hinterher wissen wir immer, was nicht so gut gelaufen ist. Also auch da das Fehlerbewusstsein einerseits, sich klar zu machen, was kann ich daraus lernen? Also statt jetzt quasi im Defizit, im Mangel zu bleiben und sich schlecht zu fühlen, weil man sagt, oh, das habe ich jetzt falsch gemacht, das ist ja grauenvoll, und sich damit auch wieder noch zusätzlich zu belasten, lieber zu sagen, was kann ich denn daraus lernen? Was kann ich für die Zukunft anders machen? Weil letztlich entscheidend ist ja nicht, wie wir uns entscheiden. Entscheidend ist immer, was wir aus einer Entscheidung machen.
Wenn man jetzt eine Entscheidung getroffen hat, die sich wirklich als falsch herausstellt, bei der falschen Kasse angestellt, ja, und man musste doch noch den Bus bekommen. Scheinbar klein, aber kann einen ja auch aufregen oder auch bei größeren Entscheidungen. Wie kann man da sanft mit sich umgehen?
Naja, ich würde mir jetzt gerade das Beispiel trifft es ja, ne? Wir stehen an der falschen Schlange und jetzt können wir uns Ewigkeiten darüber aufregen, dass wir an der falschen Schlange stehen. Ändern tut sich dadurch überhaupt nichts. Da ist es besser, das zu akzeptieren, mal durchzuatmen und sich klarzumachen, mein Leben hängt jetzt nicht davon ab, von welcher Schlange ich stehe. Wie kann ich jetzt die 3 Minuten länger positiv nutzen? Also das ist grundsätzlich so eine Geschichte, dass wir Menschen dazu neigen, uns über Kleinigkeiten zu ärgern und aufzuregen und über jeden Fehler unglaublich viel nachzudenken, anstatt mal das Potenzial zu sehen. Also wenn wir so viel über die positiven Dinge nachdenken würden, wie wir über die negativen dann nachdenken würden, dann wäre, glaube ich, allen schon geholfen.
Okay, Leute, für die nächste Entscheidung, wir drücken die Daumen. Das Team für diese Folge: Ivy Norti, Celine Wegert, Friederike Seeger, Hermann Leppich und ich, Charlene Rogal. Wir hoffen, ihr konntet heute was aus der Folge mitnehmen.
Deutschlandfunk Nova. Facts und Feelings. Jeden Montag, Mittwoch und Freitag neu. In der Deutschlandfunk-App.